Anstoß, der Fußball-Podcast.
Deutschland hat die Zeit umgestellt, ihr habt Anstoß angestellt, der FC Bayern hat Radio Müller abgestellt und er kommt wie bestellt. Hallo, Fabian Wittke.
Einen wunderschönen guten Tag. Ist es nicht herrlich? Es ist ein später Montagabend, 20.30 Uhr und ein bisschen. Und man kann noch so ein bisschen den letzten Sonnenschein am Horizont erahnen. Es ist wieder so langsam hell. Und woran erkennen wahrscheinlich alle Stussis da draußen, dass wir auch so langsam in die Jahre kommen? Auch wir reden als erstes über das Wetter, oder? Mann, ist das jetzt lange warm draußen. Mann, war das am Wochenende am Sonntag wieder kalt. Mann, wird das die nächsten Tage wieder richtig schön, oder?
Und über die Zeitumstellung, also über das Wetter, habe ich jetzt bei meinem kleinen Intro wenig gesagt. Aber Zeit und Wetter, das ist ja ein und derselbe Themenkomplex. Genau. Ja, du hast recht. Grundsätzlich hast du recht.
Wann sind die Wiener Würstchen wieder im Angebot? Übrigens, dazu muss ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Post, die wir bekommen haben. Natürlich über die Instagram-Seite Anstoß-Podcast. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle. Wir haben unter anderem, und da kann ich schon mal direkt einsteigen, ganz viel Feedback bekommen. Unter anderem in der vergangenen Folge, Mensch, was habe ich darüber gelacht, über die Menschenbilder-Emotionen-Szene mit der Stimme von Günther Jauch und dem übergroßen Ball, auf dem dann der Balljunge Platz nehmen wird.
Ach, Günther Jauch war das. Ach so.
Und okay. Und der Saxophon-Heini, der Kommentar von dir, der kam auch sehr, sehr gut an. Und dann fange ich doch einfach mal an. Ich bin Fabian Wittke, mir auf der anderen Leitung remote, auch heute wieder digital zugeschaltet, der großartige, der einzigartige und vor allen Dingen der wunderbare Michael Augustin. Und Michael, in der vergangenen Folge, die fleißigen Anstoßhörerinnen und Hörer, die Stoßis, die werden es natürlich gehört haben. Ich habe ja am vergangenen Wochenende, sprich gestern, einen Ausflug in die Regionalliga Nord gemacht. St. Pauli 2 gegen den SV Todesfelde. Und jetzt rate mal.
Ich weiß sogar, wie es ausgegangen ist. 4-0.
Guck mal,
St. Pauli hat gewonnen.
Das hab ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, weil ich habe ja natürlich die ganze Zeit mit der Stirn auf dem Pult geschlafen. 230 zahlende Zuschauerinnen und Zuschauer, 230 Menschen, wie man natürlich auch so gerne sagt. Von wem soll ich dich denn jetzt grüßen?
Von Mirko Boland.
Nein, ich soll dich nicht von Mirko Boland grüßen. Der war so ein bisschen zerknirscht gestern nach dem 0-4 aus seiner Sicht.
Eva Kaller.
Bitte?
Von Eva Kaller.
Das ist richtig. Ich soll dich von Eva Kaller grüßen. Und da muss ich übrigens mal sagen, Respekt, liebe Anstoßhörerinnen und Hörer da draußen. Ich kam da rein ins Stadion nach Norderstedt. Wie heißt das noch so schön?
Edmund Plambeck
Stadion. Sehr gut, damit hast du schon die ersten, der einen überrascht, den anderen Punkte außerhalb der Wertung eingefahren. Sehr, sehr richtig. Ich kam da rein und da sagt die wirklich sehr warmherzige, immer fröhlich aufgelegte, freundliche Mutter von Jan-Philipp Kaller, dem ehemaligen St. Pauli-Profi, sagt sie so zu mir, sag mal, bist du tatsächlich heute bei St. Pauli und nicht in Sao Paulo? Auch das war, hat sie gleich uns mit einem Anstoßzitat konfrontiert, beziehungsweise, denn sie
Eva,
sagt,
schöne Grüße.
Sie hört gerne Anstoß. Ich soll dich ganz lieb grüßen.
Ja, toll. Ja, ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen, weil ich länger nicht mehr als Reporter bei einem Spiel der ersten Mannschaft, der Bundesliga-Profimannschaft des FC St. Pauli eingeteilt war. Aber ich kann schon mal sagen, am 34. Spieltag will ich da sein gegen Bochum, aber dann geht's ja um nichts mehr.
Nee, dann hat Heidenheim euch schon längst überholt, ne? Und dann ist nein, das wollen wir natürlich nicht wünschen. Da seid ihr natürlich, ihr, und damit meine ich jetzt Eva Kaller und Co., da seid ihr, da hörst du jetzt richtig schon durch am letzten Spieltag, weil die dahinter das, aber da so tief wollen wir noch gar nicht einsteigen. Und wen habe ich noch getroffen? Jetzt musst du ein bisschen raten, der war mit seiner Familie da bei St. Pauli 2, kommt gerne mal vorbei, hat früher mal für den FC St. Pauli gearbeitet, hatte aber seinen Dienst schon am Sonnabend Nachmittag im Kieler Holstein-Stadion verrichtet, auf Seiten des SV Werder Bremen.
Finn Bartels?
Nee.
Scheiße, nee, er macht ja keinen Sinn. Der spielt ja nicht mehr. Hat bei Werder Bremen seinen Dienst verrichtet und guckt sich dann am Sonntag St. Pauli 2 an.
Ja.
Also ein ehemaliger St. Paulianer.
Der
Justin Ginmar?
In der Medienabteilung da gearbeitet hat.
Ach so.
Ja. Der liebe Christoph Pieper.
Ja, Christoph Pieper, der wohnt auch noch auf St. Pauli.
Ja.
Der wohnt auf St. Pauli,
liebe
ist ein
Grüße.
Berufspendler. Der pendelt nach Bremen. Ach, der hat sich das Spiel angeguckt. Guck an. Ja.
Wie war denn dein Wochenende? Bei dir war doch auch nicht viel mehr los in Wolfsburg, oder?
Nee, da war auch nicht viel mehr los. Das war, normalerweise kommt an dieser Stelle ja eine Folgenvorschau. Also ihr könnt euch denken, dass wir über das Bed of Roses, das in Leipzig neu bezogen werden muss, reden werden. Wir reden vielleicht auch darüber, dass der FC Bayern Radio Müller ausknipst, oder man kann auch sagen, wenn Radio Müller Sendepause hat oder wenn bei Radio Müller der Stecker gezogen wird. Jetzt gebe ich hier schon so ein paar Titelvorschläge zum Besten, aber du hast mich nach meinem Trip nach Wolfsburg gefragt. Am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr hat der VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Heidenheim gespielt und gar nicht mal so gut gespielt. Ich bin mit der Bahn gefahren. Jetzt kommt keine Schaudergeschichte der Deutschen Bahn. Es lief einigermaßen glatt. Ich kam nicht um 13.03 Uhr in Wolfsburg an, aber irgendwie um 13.45 Uhr. Immer noch rechtzeitig. Ja, das bisschen Verspätung. Komm, ist nicht weiter schlimm. Jetzt rate mal, wie viele Fußballfans habe ich am Bahnsteig, in der Bahnhofshalle und im Eingangsbereich gesehen. Also insgesamt 13.45 Uhr, Ankunft in Wolfsburg, bummelige 90, 100, 5 Minuten vor Spielbeginn. Wie viele Fußballfans habe ich erstens am Bahnsteig, in der Bahnhofshalle und im Eingangsbereich gesehen? Also wenn du alle drei Bereiche zusammennimmst, wie viele habe ich da gesehen, was glaubst du?
Meinst du, wie viele Menschen auf dem Weg in Richtung Stadion waren oder wie viele Fußballfans?
Nee, wie viele Fußballfans? Fußballfans sind für, pass auf, Fußballfans sind für mich Menschen, die haben irgendwie was an, was sie als Fußballfans da klar deklariert. Ja. Das kann ein Schal sein, das kann ein Trikot sein, das kann ein Fähnchen sein, das kann irgendwas sein. Also in Grün und Weiß, das wäre dann ein Wolfsburg-Fan gewesen, oder in Rot-Weiß-Blau, das wäre ein Heidenheim-Fan gewesen. Wie viele Fans habe ich gesehen in diesen Bereichen, die ich jetzt ja gerade schon hier zum Quizzen freigegeben habe?
Das sind für dich Fußballfans. Für mich sind ja Fußballfans vor allen Dingen erstmal keine Verbrecher. Ne? Aber das ist ja eine andere Geschichte. Nein, ich tippe jetzt einfach mal 25.
Einen. Ich habe genau um 13.45 Uhr bin ich aus dem Zug gestiegen, einen Fan gesehen. Das war ein Heidenheimer vor dem Bahnhof. Und dann bin ich vom Bahnhof zum Stadion gegangen mit meinem Kollegen, mit dem ich da gemeinsam hingefahren bin. Tolles Wetter in Wolfsburg. Logischerweise habe ich dann am Stadion auch Fans gesehen. Aber es war am Stadion, sind wir dann so um kurz vor 14 Uhr angekommen. Es dauerte so rund 10 Minuten, um vom Wolfsburger Bahnhof zum Stadion zu kommen. Wolfsburg ist die Stadt der kurzen Wege. Das hat dann auch den Vorteil, ich finde es immer ganz nett, da noch ein paar Meter zu laufen. Da habe ich dann logischerweise mehr Fans gesehen als nur diesen einen, aber es war so leer und ich bin in den vergangenen Jahren oftmals bei Heimspielen des VfL Wolfsburg beruflich gewesen und da ist ja das Stadion selten mal ausverkauft, aber so wenig, wie da los war vor dem Spiel, habe ich selten erlebt, und dann war es im Stadion auch sehr, sehr leer. Also mein Zuschauertipp, ich glaube, ich habe in der letzten Folge 16.448 getippt. Man muss den ja auch immer so, wenn man das Spiel reportiert, dann sagt man ja, wir melden uns hier aus Wolfsburg. Bestes Wetter und hier sind ungefähr so und so viele Zuschauer. Man sagt das ja immer so in dieser ersten Abrufrunde, die man dann hat. Und ich habe gesagt, das Stadion ist halb voll, 15.000 habe ich getippt. Und am Ende war es dann so, dass 21.545 Zuschauer durchgesagt worden sind. Ich glaube, die Zahl stimmte nicht, weil es ja dann auch immer mal wieder Leute gibt, die Dauerkarten haben, die aber nicht alle 17 Spiele mit der Dauerkarte im Stadion sind. Und deswegen kommen halt dann auch vor allen Dingen in Wolfsburg viele freie Plätze zustande. Und da waren sehr viele freie Plätze am Samstagnachmittag gegen Heidenheim. Also es war vielleicht ein bisschen voller als halb voll, aber es waren keine 21.545 Zuschauer da. Wolfsburg war irgendwie auch nicht da, das Spiel war schlecht. Pfiffe zur Pause, Pfiffe nach dem Spiel. Heidenheim hat sehr zum Leidwesen des FC St. Pauli und sehr zum Leidwesen von Holstein Kiel dieses Spiel gewonnen, nachdem ja die Kieler, die Bochumer und die St. Paulianer vorher auch schon in Wolfsburg jeweils einen Punkt geholt hatten. Heidenheim hat drei mitgenommen. Und dann hat sich das Stadion ratzfatz geleert, die Tribünen waren leer. Die einzigen, die halt noch überwiegend da geblieben waren, waren die Ultras des VfL Wolfsburg. Die haben dann die Mannschaft ausgepfiffen. Du kennst das ja auch, die müssen dann in die Kurve gehen, haben eigentlich keinen Bock, aber gehen dann doch hin. Und je näher sie der Kurve kommen, desto aggressiver werden die Gesichter, an die sie dann gucken, und desto lauter werden die Pfiffe. Und Maximilian Arnold, der ewige Wolfsburger, der Kapitän dieser Mannschaft, der hat dann erstmal das Fangnetz versucht, das sich hinter dem Tor befindet, und der das im Weg war, sonst hätte er direkt da vor die Kurve, vor die wütende Menge treten können, hat versucht, das Fangnetz von so einem Haken zu lockern, hat sich da so ein kleines Schlupfloch gesucht und dann kam der Capo, der Vorsänger der Wolfsburger Ultras runter und hat sich denn da mit Maximilian Arnold unterhalten und aber irgendwie hat es auch niemanden so richtig im Stadion interessiert, weil auf den anderen Tribünen wurde es dann immer leerer. Mein Eindruck ist, selten war Wolfsburg so egal wie gerade. Und ich glaube, da war ein bisschen mehr los als im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt, aber für Bundesliga-Verhältnisse war da auch sehr wenig los. Mann, jetzt habe ich aber viel geredet.
Da waren ja wahrscheinlich dann fast genauso viele Emotionen wie jetzt bei den Fans in Hoffenheim, weil die träumen jetzt ja mittlerweile von der Meisterschaft und genauso jetzt konträr. Ja,
Wahnsinn, ne? Ja. Hast du auch das Zitat gelesen von Christian Ilzer? Ja. Alter, der will in spätestens 5 Jahren mit Hoffenheim um die Meisterschaft mitspielen. Ja. In 5 Jahren gibt's schon 6 Nachfolger von ihm. Was ist das für eine weltfremde Aussage?
Ja, das hast du sehr treffend, aber auch sehr zugespitzt formuliert. Aber da musste ich auch
dran sehr denken. Realistisch.
Ja, oder vielleicht auch sehr, sehr realistisch, muss man natürlich auch sagen. Ja, also das sind natürlich die Vereine, die am meisten emotionalisieren in der Fußball-Bundesliga. Das sind die aufgebrachten Fans des VfL Wolfsburg und das Verpassen der internationalen Plätze des VfL und natürlich die Meisterschaftsambitionen der Hoffenheimer. Nein, das ist jetzt natürlich sehr gemein. Ich möchte natürlich da keinem Fan zu nahe treten, aber du weißt, was ich meine. Irgendwie ist es dann auch irgendwann, wenn man diese Szenen zum 1000-mal erlebt, ist es natürlich aus sportlicher Sicht, wenn man tatsächlich dann so die Emotionen der Fans mittransportieren möchte, natürlich nicht egaler, aber das sind so diese Geschichten, man kennt es doch. Der VfL Wolfsburg und auch Hoffenheim kann ich da gerne mit in einen Topf schmeißen. Das sind ja diese klassischen Vereine, bei denen im Bundesdurchschnitt die Profis mehr Geld verdienen. Und ich will es jetzt auch nicht nur auf das Geld schieben, aber damit will ich ja sagen, dass die Vereine einfach mehr Geld zur Verfügung haben, mehr ausgeben können und entsprechend logischerweise ja eigentlich auch einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber vielen anderen Vereine und dann aber in der Regel so wenig draus machen. Viele teuer bezahlte Profis, die von internationalen Vereinen kommen, rotten sich dann da zusammen und am Ende läuft nicht zusammen und so eine große richtige Erklärung dafür gibt es nicht oder vielleicht sind es genau die fehlenden Emotionen, die fehlende Leidenschaft und die fehlende Identifikation.
Jetzt hast du, ohne dass du es wolltest, eigentlich schon eine perfekte Rampe zu unserem nächsten Thema, zur Entlassung von Marco Rose bei RB Leipzig gebaut, weil das, was du über die Hoffenheimer und die Wolfsburger gesagt hast, das kann man ja auch zumindest was das Monetäre angeht, auch auf RB Leipzig beziehen. Und damit wären wir ja bei der Entlassung von Marco Rose, der nur noch Tabellensechster ist mit Leipzig, Tabellenneunter in der Rückrundentabelle, der die schlechteste Ausbeute seit dem Bundesliga-Aufstieg, also die schlechteste Punkteausbeute seit 2016 zu verantworten hat. 42 Punkte nach 27 Spielen. Ich habe mir die Zahlen tatsächlich aufgeschrieben. Auswendig könnte ich sie auch nicht. Und in den letzten 5 Auswärtsspielen hat Leipzig kein Tor erzielt. Auch nicht am Wochenende beim 0:1 in Mönchengladbach. Und dann war selbst der Klopp-Kumpel, der Global Head of Soccer, also Marco Rose, nicht mehr zu halten. Nachdem ja Oliver Minzlaff, der Red Bull-Aufsichtsratschef, ihn, glaube ich, schon viel früher entlassen hätte. Ich glaube, Roses Vorteil war, dass er in Leipzig geboren wurde, bei den Menschen beliebt war, auch in der Mannschaft sicherlich beliebt war. Aber ja, nach diesem Zwischenzeugnis, nach 27 Spieltagen im letzten Saisondrittel, war er dann irgendwie nicht mehr zu halten. Und jetzt habe ich die Schlagzeile gelesen, Löw, neuer Trainer in Leipzig. Ja, eigentlich eine geile Schlagzeile, ist aber nur Scholt Löw, der Co-Trainer, der jetzt die Saison noch irgendwie zu einem versöhnlichen Ende bringen soll.
Ja, und Scholt war nur der Bassanova, er war Scholt daran. Nee, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da ein Zitat von Stefan Effenberg gesehen, Freunde der Sonne, ne? Damit muss man aufpassen, was man, wo man.
Hast du heimlich den Doppelpass geguckt? Du warst doch gestern im Edmund-Plambeck-Stadion. Wann hast du denn noch Zeit für den Doppelpass gehabt?
Ja, ich spiele journalistisch immer Doppelpass mit mir selber und so kann ich das natürlich dann immer nochmal auswerten, aufbereiten. Aber in diesem Fall finde ich den Vergleich tatsächlich ganz gut, den Stefan Effenberg herangezogen hat, und zwar den Vergleich VfB Stuttgart, RB Leipzig. Der VfB Stuttgart macht ja zumindest auch eine Ergebniskrise gerade durch. Das hängt auch an Stammspielern, die nicht mehr so performen, wie sie noch in der vergangenen Saison performt haben oder die vielleicht auch in der vergangenen Saison überhaupt noch Stammspieler waren. Da spreche ich natürlich über Dennis Undorf, da spreche ich auch über einen Chris Führig, da spreche ich vielleicht auch über einen Enzo Mio, über den man vielleicht auch sogar noch Anfang dieser Saison gesagt hat, Mensch, das ist einer der besten Spieler der Fußball-Bundesliga, wenn er mal so richtig aufzieht, und das ist ein absoluter kommender Superstar. Und mittlerweile performt, wenn man overperformen kann, glaube ich, der VfB Stuttgart deutlich under. Und was macht der VfB Stuttgart? Ich habe da auch eine ganz steile These zu. Verlängert den Vertrag mit Sebastian Hoeneß. Warum machen sie das? Weil sie natürlich ganz genau wissen, oha, oha, möglicherweise wird in Leipzig demnächst da irgendwie was frei. Marco Rose war ja schon häufiger mal angezählt, und bevor sie, und da gab es natürlich auch die Gerüchte, da an Sebastian Hoeneß baggern, machen wir ihn hier auf jeden Fall erstmal teurer, indem wir dessen Vertrag verlängern. So, und trotzdem ist es natürlich auch ein Zeichen der, ja, auch der Identifikation. Man steht hinter Sebastian Hoeneß, man weiß seine Leistung on the long term zu schätzen, und das ist letztendlich genau der Punkt, den ich bei Marco Rose vermisse oder nicht verstehe, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ja, ich weiß auch, mit welchem Argument du wieder kommst. RB Leipzig möchte Titel, RB Leipzig möchte dies, RB Leipzig möchte Meister werden, RB Leipzig möchte das, ist völlig klar. Auf der anderen Seite hat RB Leipzig in meinen Augen jetzt auch nicht die Mannschaft in der Fußball-Bundesliga, die unbedingt Meister werden muss. Sie haben sicherlich eine sehr, sehr gute, vielleicht haben sie auch eine der drei besten. Ich finde nicht, dass der Kader besser bestückt ist als der des FC Bayern München. Ich finde auch nicht, dass der besser bestückt ist als der von Bayer Leverkusen. Über Dortmund und so kann man sich bestimmt nochmal streiten. Da sind sie bestimmt, ich würde sagen, sie haben den drittbesten Kader in der Fußball-Bundesliga. Und ja, jetzt kommen mal...
Aber sind nur die sechstbeste Mannschaft.
Genau, ja, genau. Aber jetzt kommt einmal eine Ergebniskrise, und da geht man dann nicht...
Oh, die hält ja schon länger an.
Ja, genau, aber...
Guck dir mal, ja, das Champions-League-Abschneiden, ja, an. 7 von 8 Spielen in dieser XXL-Liga verloren. Das ist ja...
Ja, aber wenn das mit dem VfB Stuttgart...
peinlich.
Absolut, wenn du es aber mit dem VfB Stuttgart vergleichst, ist es ziemlich identisch. Das VfB Stuttgart hält auch schon länger an.
Also, ja, aber den Vergleich, den kann ich ja in Ansätzen, oder am Anfang konnte ich ihn verstehen, aber RB Leipzig ist ja viel ambitionierter als der VfB Stuttgart. Der vergleicht sich doch nicht mit dem VfB Stuttgart, der bis vor kurzem noch in der Relegation gegen den HSV um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gespielt hat.
Nein, der vergleicht sich...
Bei Leipzig geht es um Wachstum und Weiterentwicklung, Stagnation und Rückschritte sind da nicht vorgesehen. Die haben zweimal den Pokal gewonnen, die wollen sich weiterentwickeln. Also die wollen zumindest dauerhaft in der Champions League dabei sein. Sie wollen auch um die Meisterschaft mitspielen, bestenfalls auch die Meisterschaft gewinnen. Und sie spielen nach 27 Spieltagen die schlechteste Saison, seitdem sie in der Fußball-Bundesliga sind. Und das, finde ich, ist schon ein Grund dafür, sich von dem Trainer zu trennen. Das ist ja keine Momentaufnahme, sondern ein lang anhaltender Trend. Und Marco Rose wirkte so zumindest extern nach außen hin nicht so, als hätte er eine Lösung für diese Krise, und nach innen, also intern, hat er vielleicht auch so gewirkt. Und die Mannschaft, ich habe sogar gesagt, das soll jetzt nicht Leipzig größer machen, als RB Leipzig sportlich ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir, bevor die Saison losging, unsere Meistertipps abgegeben haben. Ich habe gesagt, wohl oder übel, und das ging komplett gegen meine Überzeugung, ich glaube, RB Leipzig wird Meister. Weil ich die so gut fand mit Openda und Šeško und Xavi Simmons für über 70 Millionen verpflichtet. Ich finde den Baumgartner super. Dann gibt es mit Raum und Orban auch noch so viele Spieler, die sich schon jahrelang in der Bundesliga verdient gemacht haben. Ich kann das schon verstehen, dass die Marco Rose entlassen haben. Und der Stuttgart-Vergleich, der ist gut, ja, aber die Ambitionen sind total unterschiedlich, glaube ich.
Also ich sehe das tatsächlich komplett anders, weil es immer nur eine Variante ist, etwas zu verändern. Ich meine, du hast ja in so einem großen Konstrukt, hast du noch viel, viel mehr Möglichkeiten und müsstest du eigentlich noch weiter ranzoomen. Und wenn du mal schaust, wer auf den Posten auch dahinter mit Ruven Schröder, ja, nein, und was da dann auch übrigens im Medienbereich sich in den vergangenen Jahren alles verändert hat. Also hinter den Kulissen war es sehr, sehr unruhig bei RB Leipzig. Und du kannst nicht immer nur einfach sagen, man steckt viel Geld in einen Kader, sondern das muss auch trotzdem harmonisch sein. Und das ist am Ende nicht die Aufgabe allein des Trainers, aus den Spielern am Ende eine funktionierende Mannschaft zu machen, sondern es ist halt auch die Frage, und da kann man tatsächlich auch, vielleicht wirst du sogar lachen, aber kann man tatsächlich auch in Richtung Holstein Kiel schauen, weil dann könnte man ja auch sagen, okay, ja, da hat man am Ende auch einen Trainer, der es nicht schafft, aus dieser Mannschaft Bundesliga-Fußball rauszuholen, und da kann man auch sagen, ja, dann muss man jetzt vielleicht nochmal den Trainer wechseln und für die letzten Spieltage jemanden holen als Feuerwehrmann, der dann nochmal den häufig zitierten Hintern aufreißt. Aber das ist ja viel zu kurz gesprungen. Vielleicht ist ja der Kader durch, ich sag jetzt mal, Einzelplayer, durch Unterschiedsspieler zusammengestellt. Aber vielleicht sind das auch ganz viele Ich-AGs und vielleicht funktioniert das da eben nicht so. Ich halte Marco Rose für einen guten Trainer. Und es wäre zum Beispiel ein anderer Ansatz gewesen, im Sommer vielleicht ja auch nochmal einen Kader zusammenzustellen, der auf sein Spielsystem ausgerichtet ist. Und dann hätte man nochmal gucken können, wie man weiterkommt. Also dass die Fakten vielleicht ja ganz klar gegen einen Erfolg der Leipziger sprechen, ist in meinen Augen natürlich völlig, völlig klar. Aber dass Marco Rose da sozusagen der Alleinverantwortliche für ist, das sehe ich nicht so.
Ist er sicherlich nicht. Es gab auch Pech mit verletzten Spielern, aber wofür steht RB Leipzig? Das ist ja auch eine Frage, die öffentlich immer mal wieder gestellt wurde. Und Leipzig taumelt ja seit Wochen durch die Bundesliga, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Vor allen Dingen auswärts. Ich habe es ja angesprochen, 5 Auswärtsspiele, kein Tor erzielt. In der Rückrunde nur Tabellenneunter, Mittelmaß. Also dieser Umschaltfußball Leipzig mit ganz viel Tempo nach vorne, dieser überfallartige Fußball, für den Leipzig, unabhängig davon, wer da gerade auf der Trainerbank saß, jahrelang stand, der ist ja gar nicht mehr erkennbar. Und ich glaube, Vereine wie Holstein Kiel, der SC Freiburg und vielleicht auch Mainz 05 gar nicht mal. Die haben auch im Abstiegskampf Bo Svensson entlassen. Vielleicht würde sogar der FC St. Pauli jetzt Tabellen-17. mit Alexander Blessin wieder runtergehen in die zweite Liga. Aber ich glaube, die meisten Vereine, die haben ja schon großes Interesse daran, dass sie ihre Ziele erreichen. Und die Ziele von RB Leipzig sind einfach mal viel größere Ziele, weil der Konzern ganz viel Geld hat und weil der Konzern in der Champions League weit kommen will. Und das hat mich schon gewundert, dass Rose diese Phase in dieser XXL-Liga, Leipzig hat gegen Celtic Glasgow verloren. Das Spiel habe ich mir sogar angeguckt, weil ich so Bock hatte auf die Atmosphäre da im Celtic Park. Da hat Leipzig überhaupt keinen Stich gesehen. 7 von 8 Spielen in dieser 36 Mannschaften umfassenden XXL-Liga verloren. Ich habe mich gewundert, dass Leipzig nicht da schon, also im Dezember oder im Januar ging ja diese elendig lange Vorrunde ja erst zu Ende, dass Leipzig sich nicht da schon von Marco Rose getrennt hatte. Und der hat, finde ich, sehr viel Zeit bekommen. Ja, ich finde ihn auch sympathisch. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber der wirkt halt sympathisch und war noch so das sympathische Gesicht aus meiner Sicht, das man für RB Leipzig empfinden kann. Aber ich kann es schon verstehen, dass Leipzig als Tabellensechster, der Selbstanspruch ist, immer in der Champions League dabei zu sein, weit zu kommen und endlich mal einen Titel zu holen, der wichtiger ist als der DFB-Pokal. Ich kann das verstehen, dass Leipzig dann den normalen Reflex auch anwendet und den Trainer rausschmeißt.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders vor dem Hintergrund, weil wer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, der sieht ja genau, was sich jetzt abzeichnet. Roger Schmidt hat gesagt, er wird vor dem Ende seines Sabbaticals keinen neuen Vertrag unterschreiben, gilt ja schon seit längerem als der mögliche Nächste in Leipzig. Das heißt, man holt jetzt Scholt Löw, um was noch zu tun? Also das heißt, man hat irgendwie die Fantasie bei RB, dass...
Um Vierter zu werden.
Ja, genau. Und das traue ich dem einen nicht mehr zu als dem anderen. So, also ich traue es Scholt Löw nicht mehr zu als Marco Rose und umgekehrt wahrscheinlich.
Naja, wobei bei Marco Rose ist der Trend rückläufig und der Tabellenstand so, dass Leipzig jetzt 3 Punkte weniger als Mainz 05 auf Platz 4 und selbst Gladbach jetzt an Leipzig vorbeigezogen ist. Ich finde, Rose hatte da jetzt nicht mehr viele Argumente auf seiner Seite. Also auch auf Freiburg ist halt 7. punktgleich mit Leipzig. Da kann dann auch die Europa League flöten gehen. Ich habe selten Verständnis für Personalentscheidungen, die Leipzig trifft oder für Dinge, die da in Leipzig überhaupt entschieden werden. Aber diesen Schritt kann ich total nachvollziehen. Und Marco Rose ist ja auch schon seit 2022 Trainer gewesen. Also was so die Halbwertszeit angeht, ist er da ja voll im Soll, weil seine Vorgänger waren jetzt ja auch nicht im Durchschnitt sehr viel länger Trainer als er.
Ja, aber was zum Beispiel einen Trainerwechsel bei Borussia Dortmund gebracht hat, das sehen wir ja aktuell auch. Und da sieht man oder daran kann man ja auch ablesen, dass die Gründe ja manchmal wirklich tiefer liegen und dann nicht nur alleine auf den Trainer zu schieben sind, der da aktuell nicht funktioniert. Und genau die Argumente, die wir sozusagen jetzt bemühen, die sind ja beim VfB Stuttgart ähnlich. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Der VfB Stuttgart ist 8., 9., 10.?
Elfter.
Elfter, ja, siehst du, guck mal. Und die waren vergangenes Jahr noch Vizemeister. Also die werden aller Voraussicht nach nächstes Jahr, kommendes Jahr, kommende Saison nicht international spielen. So, ne? Also das heißt...
Ja, also aber auch da ganz kurz. Also das ist noch möglich als Elfter mit 37 Punkten. Leipzig hat 5 Punkte mehr als Tabellensechster. Das ist noch möglich. Und RB Leipzig ist ein gesetteltes Spitzenteam in der Fußball-Bundesliga. Immer im Windschatten der Bayern gewesen, auf Augenhöhe mit Borussia Dortmund. Natürlich jetzt zuletzt dann von Bayer Leverkusen auch einkassiert worden. Aber Leipzig hat jahrelang immer in der Champions League gespielt. Der VfB Stuttgart hat aus einer erfolgreichen Relegation in der darauffolgenden Saison sensationell den zweiten Platz erreicht, hat sich dann für die Champions League qualifiziert und musste plötzlich eine ganz andere Saison erstmal kennenlernen mit diesen Spielen im Dreitagesrhythmus und spielt ja immer noch gut. Also wir haben, glaube ich, in der vorletzten Folge, das war die, als wir Nick Woltemade so gelobt hatten, über das 3-4 gegen Bayer Leverkusen gesprochen und da war unser Fazit auch so mehr, wie kann man so gut spielen und nicht gewinnen? Und der VfB, der spielt vergleichsweise immer noch sehr gut, sehr attraktiv und ich glaube schon, dass die Stuttgarter noch die Möglichkeit haben, sich für den Europapokal zu qualifizieren. Das könnte ja auch über den DFB-Pokal passieren. Ironischerweise spielt der VfB da am Mittwoch im Halbfinale gegen RB Leipzig. Morgen dann Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen. Ich finde, die Stuttgarter muss man anders bewerten als Leipzig, weil Stuttgart hat einen ganz anderen Background.
Ich habe auch gar nicht gesagt, dass ich Stuttgart in dem Sinne mit Leipzig vergleiche. Ich habe nur gesagt, dass es, wenn es darum geht, welche Ziele man hat, dass es natürlich nicht das Ziel des VfB Stuttgart ist, den Vizemeistertitel zu verteidigen und sich wieder für die Champions League zu qualifizieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ziel auch nicht war, Elfter zu sein. Und damit will ich nur trotzdem sagen, wie man eben auch mal mit einer Ergebniskrise umgeht. Und das war letzten Endes so mein Argument. Und da denke ich mir schon, und da ist natürlich auch wieder das Argument, der eigene Erfolg und natürlich auch die Einnahmen aus der Champions League, die lassen natürlich auch die Erwartung weiter wachsen. Und es ist ja auch nicht so, dass man mit der Mannschaft, mit der man damals aus der Relegation gekommen ist, jetzt aktuell weiterspielt, sondern man hat sich verstärkt um Nationalspieler, hat weiter aufgerüstet und sich eben entsprechend auch für diese Wettbewerbe gewappnet. Und an diesen neuen Aufgaben, eben mit dem neuen Potenzial in der Mannschaft, denke ich mal, darf man sich auch messen lassen. Und da finde ich, underperformt der VfB Stuttgart. Und das war nur mein Argument. Natürlich kannst du RB Leipzig nicht 1-1 neben den VfB Stuttgart stellen. Ich wollte nur einfach sagen, und die einen, die verlängern eben in so einer, in Anführungsstrichen, Krise, Ergebniskrise, wie mag man es nennen. Ich glaube, Werder Bremen hätte theoretisch wahrscheinlich auch schon mal sagen können, okay, ja, aber da hält man dann halt auch zu dem Trainer und sagt, wir sind davon der Philosophie überzeugt. Und bei RB Leipzig kriegt man, wie gesagt, bei der ersten Krise gleich die Panik und sagt, okay, dann trennen wir uns jetzt davon, also von Marco Rose. Und das war eben nur dieser konträre Ansatz. Und das finde ich, das lässt manchmal weit blicken oder auf Tieferes schließen. Anscheinend muss es da irgendwie hinter den Kulissen auch mal geknarzt haben.
Ja, die Währung bei Leipzig ist klar Erfolg und beim VfB Stuttgart ist, glaube ich, wenn es darum geht, die aktuelle Platzierung, den 11. Platz zu bewerten, auch noch die fantastische letzte Saison ein Punkt, der mit in die Wertung einfließt. Sebastian Hoeneß, der Spieler entwickelt hat. Ich meine, der VfB Stuttgart stellt phasenweise die halbe Nationalmannschaft. Mhm. Maximilian Mittelstädt, Nick Woltemade wird der Nächste sein. Chris Führig, der jetzt zuletzt nicht dabei war. Das sind alles Spieler, die Hoeneß weiterentwickelt hat. Dennis Undav ist in Stuttgart zum Nationalspieler geworden. Und das vergisst Fabian Wohlgemut, der ja dann die Möglichkeit hätte, Hoeneß zu entlassen oder die Möglichkeit gehabt hätte, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Das vergisst der Sportvorstand des VfB Stuttgart nicht. Und das ist halt, finde ich, dann auch mir viel sympathischer. Und in Leipzig wird halt der reine Erfolg bewertet und dann kommt so eine Entscheidung zustande. Aber nochmal, ich kann sie schon nachvollziehen, dass Marco Rose jetzt entlassen worden ist. Jetzt können wir zwei Sachen machen. Wir können über Stuttgart-Leipzig, über das Pokalspiel ein bisschen philosophieren und orakeln, auch über das andere Pokalhalbfinale, das ja morgen am Dienstag, heute ist Montag, am Dienstagabend schon ausgetragen wird. Ja. Wir können was machen, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Hättest du Lust auf ein Schlagzeilen-Orakel? Rakel?
Meine Damen und Herren, okay. Liebe Podcast-Freunde,
dann machen wir das mal.
Bereit. Die Kult-Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen-Orakel.
Was ist das Schlagzeilen-Orakel? Müssen wir es noch erklären? Ich glaube, wir sollten es nochmal erklären, weil wir das ja nicht jede Woche machen und nicht jeder und nicht jede uns jede Woche hört. Möchtest du die Unwissenden mal mit ins Boot holen, mit ins Schlagzeilen-Orakel holen?
Ja, früher hätte man gesagt, die Schlagzeilen, die ihr am Tag nach dem Spiel in der Zeitung lesen werdet, die orakeln wir euch, die geben wir schon einen Tag vorher frisch auf die Hand, frei Haus, wie so eine warme Backauslage um 4.30 Uhr, wo es so wunderbar riecht, die geben wir euch schon vorher mit auf die Hand. Heute wird man natürlich sagen, das steht bei Facebook, wie wir Boomer sagen, wir hippen Alten sagen bei Instagram und für die Jungen sagen wir, die man so bei TikTok lesen kann. Möglicherweise tanzen wir die euch auch vor in den Waldorfschulen dieser Welt. Bei X hauen wir nichts mehr raus, aber ansonsten kann man das so sagen. Also, es gibt ein Spiel, es gibt zwei Halbfinalpaarungen und wir nennen euch jetzt die Schlagzeile, die ihr dann tags drauf veröffentlicht irgendwo lesen werdet. Kann man das so sagen?
Das hast du sehr gut erklärt. Und das erste Spiel, über das wir reden müssen, Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen. Möchtest du deine Schlagzeile zu dieser Partie verraten?
Ja, dazu muss man ja sagen, ich bin ja ein Ehrlicher. Das ist ja hier der Transparenz-Podcast. Und Auge hat gesagt, wir denken uns beide was dazu aus. Und ich habe es ehrlich gesagt im Eifer des Gefechts vergessen. Von daher seht mir es nach, wenn es qualitativ ausnahmsweise mal nicht ganz so ist wie sonst immer. Also ich würde sagen, bei Bayer Bielefeld, Leverkusen setzt sich souverän durch. Bei Bayer Bielefeld, Leverkusen setzt sich souverän durch. Ich glaube, es wird ein 3:0 für Bayer Leverkusen.
Ja, das wäre der normale Ausgang des Spiels, den wahrscheinlich die meisten voraussagen. Wo lesen wir das?
Bei Bayer Bielefeld. Das ist in Bielefeld, oder?
Ja, der Drittligist hat immer Heimrecht. Ja,
genau. Also dann würde ich sagen, dann lesen wir das irgendwie in einer westdeutschen Lokalzeitung in Ostwestfalen. Im Ostwestfälischen Tageblatt.
Im Westfalenblatt, das Westfalenblatt, das gibt's wirklich. Das Westfalenblatt, das ist doch schön fürs Westfalenblatt. Ja, ich glaube leider auch, dass Arminia Bielefeld rausfliegt. Ich sage, wir werden am nächsten Tag im Kicker lesen. Und dann hat's plötzlich schick gemacht, Torjäger schießt Doublesieger nach Berlin. Und dann hat's plötzlich schick gemacht, Torjäger schießt Doublesieger nach Berlin. Ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass Bayer Leverkusen da 3:0 gewinnt. Ja. Schade. So, Mittwoch, VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Die beiden Vereine, über die wir eben schon sehr lange geredet haben, aber die stehen sich auch noch sportlich gegenüber. Was lesen wir wo? Was meinst du, Fabian?
Wie heißt doch dieser Volksempfänger da in Leipzig? Die Volkszeitung, oder?
Leipziger Volkszeitung.
Leipziger Volkszeitung, ganz genau so. Da steht drin, kreativ, auch unter Scholt löft es nicht. Leipzig raus, 0:2 gegen den VfB Stuttgart. Auch unter Scholt löft es nicht. Leipzig raus, 0:2 gegen den VfB.
Ich glaube auch, dass Stuttgart weiterkommt, weil der VfB mich auch bei den nicht erfolgreichen Spielen immer zumindest phasenweise beeindruckt hat. Ich finde, die Mannschaft spielt nach wie vor einen sehr guten Fußball und langfristig setzt sich guter Fußball durch und die Ja, Offensivschwäche der Leipziger haben wir auch thematisiert. Ich sage, wir werden lesen. Nach zwei Woltemade Blitztoren, Quick Nick bricht roten Bullen das Genick. In der Bild.
Ja, das hast du schön gemacht, mein lieber Auge. Das war sehr schön. Quick Nick finde ich gut. Da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz einhaken. Ich meine, das ist jetzt auch keine ganz große Überraschung, aber der dreht momentan richtig auf, ne? Also auch wie er in der U21-Nationalmannschaft gespielt hat, 3 Tore, das war schon gut.
Ja, und Sebastian Hoeneß musste sich viel Kritik anhören dafür, dass er ihn gegen Frankfurt nur von der Bank gebracht hat. Er hat aber auch gesagt, der sei ein bisschen müde gewesen und er hat keine Lust, dass er den jetzt irgendwie zu viel Spielzeit gegeben oder zu viel Spielzeit gibt und der sich dann vielleicht einen Faserriss oder sowas holt. Und das wollte man dann in diesem wichtigen Spiel am Mittwoch im Pokalhalbfinale gegen Leipzig nicht zur Verfügung steht. Und das kann ich dann auch nachvollziehen. Also das ist dann Belastungssteuerung, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wenn man Spieler auch in wichtigen Partien dabei haben will, die schon viel gespielt haben und auch englische Wochen gespielt haben, dann sollte man sie nicht jedes Mal von Beginn an bringen. Also ich kann das verstehen, was Hoeneß da gesagt hat.
Ja, definitiv. Definitiv, der wird schon noch dann seine Zeit vor sich haben. Hoffentlich bleibt er gesund. Trotzdem irgendwie, also wirklich jetzt so ein geiler Fußballer, ne? Also weil er eben so groß ist und aber gleichzeitig so trickreich. Das macht es so ungewöhnlich und gleichzeitig spektakulär zu beobachten, finde ich.
Ja, ich sehe den auch gerne. Wen wir bald nicht mehr sehen werden, zumindest nicht im Trikot des FC Bayern, Thomas Müller.
Ach ja, stimmt.
Noch hat es der FC Bayern nicht offiziell gemacht, aber unsere gut vernetzten Redaktionen, die uns zuarbeiten, unser weltweites Anstoßnetz, das wir natürlich ja überall aufgespannt haben. Unsere Spinnenfäden reichen bis in die letzte bayerische Redaktionsstube. Und aus diesem Bereich ist uns zugetragen worden, dass die Club-Ikone, die Kultfigur, der Fanliebling, der bayerischste Bayer keinen neuen Vertrag bekommt beim FC Bayern. Thomas Müller, 12-mal deutscher Meister, der Rekordmeister beim Rekordmeister, 2-mal Champions-League-Sieger seit 2008, seit 17 Jahren Bundesligaspieler in München, 35 Jahre ist er alt oder jung oder zumindest ist er 35, aber eben dann ab Sommer kein Spieler mehr, der beim FC Bayern in der Bundesliga spielt. Mhm. Wie findest du das?
Also es ist natürlich nachvollziehbar. Nachvollziehbar, weil alles ein Ende hat, nur die Wurst, die Weichwurst zwei hat. Also es ist natürlich klar, dass es diesen Zeitpunkt mal geben wird, dass man sich einen FC Bayern München ohne einen Manuel Neuer und ohne einen Thomas Müller vorstellen muss und auch vielleicht irgendwann dann in 3, 4, 5 Jahren ohne einen Joshua Kimmich. Was ich wirklich so interessant finde, dass es beim FC Bayern München immer wieder diese Kommunikationsschlupflöcher gibt. Ob das jetzt früher der Uli Köhler war an der Säbener Straße oder heute Plätti Goal ist oder wer auch immer. Aber ich meine, es ist doch eigentlich auch.
Oder der Ruiner beim FC Hollywood in dieser ZDF-Doku, ja, der Wolfgang Ruiner, ja, der mit Lothar Matthäus befreundet war, ja, und quasi die Standleitung zur Bild-Zeitung war.
Genau so. Und da denke ich mir doch, das bekommt doch wirklich jeder Verein. Vom HSV über Werder Bremen, über den FC St. Pauli, zu Holstein Kiel, zu Borussia Dortmund, zu wem auch immer. Bekommen sie es doch hin, dass man Christoph Kramer, das tränenreiche Video, dass der Verein selbst entscheidet, wann und wie und wo so etwas dann auch im besten Fall medial und social medial gut aufbereitet an die Öffentlichkeit gelangt. Und nur der FC Bayern München irgendwie nicht. Und deswegen ist es so, das finde ich daran so unwürdig, dass man nun vielleicht sagt, okay, wie gesagt, die Zeit ist irgendwann mal abgelaufen. Der ist 35, der wird auch danach bei uns in der Traditionsmannschaft spielen.
36 logisch, wird er danach.
36, ja, und genau. Und dann wird er irgendwann eine Funktion im Verein übernehmen, whatever. So, wir werden ihm den größten aller Abschiede bereiten. Aber dass man das nicht schafft, das vorher zu kommunizieren, das finde ich irgendwie, wenn man es nett formulieren wollte, schräg. Und wenn man es ein bisschen böser formulieren wollte, finde ich es irgendwie unwürdig.
Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht. Also er hat natürlich nicht mal diese tragende Rolle. Hat jetzt 23 Mal gespielt. Ich habe nochmal nachgeguckt, einmal getroffen, 5 Tore vorbereitet. Aber er ist 15 Mal eingewechselt worden. Oft dann auch so ab der 85., 87. Minute. So diese 2, 3, 4, 5 Minuten Einsätze gelten dann ja auch als Einsatz. Und ja, gibt dann ja auch eine Einsatzprämie, auch eine Siegprämie da sicherlich. Also das nimmt er alles mit. Aber er hat halt nicht mehr diesen Impact, nicht mehr diesen Einfluss auf die Mannschaft. Ich habe mich gefragt, ob er vielleicht sogar den richtigen Zeitpunkt verpasst hat, früher abzutreten. Der richtige Zeitpunkt wäre vielleicht vor einem Jahr gewesen, nach der Heim-EM 2024. Da hat er sich dann ja noch, und das war ihm ja sehr wichtig, wie wir auch in dieser Amazon Prime-Doku sehen konnten, noch für den EM-Kader qualifiziert. Und ja, war ja auch in 2 Spielen dabei, auch beim Viertelfinal aus gegen Spanien war er am Ende dann noch dabei. Vielleicht wäre das auch ein richtiger Zeitpunkt gewesen, komplett aufzuhören. Aber denken wir mal zurück, das vergangene Jahr beim FC Bayern war überhaupt nicht erfolgreich. Also unter Tuchel am Ende ja auch nicht. Unter Nagelsmann hätte man es vielleicht fortführen sollen. Zu der Erkenntnis sind wahrscheinlich jetzt alle Verantwortungsträger beim FC Bayern gekommen. Die Bayern haben keinen Titel geholt und jemand, der so viele Titel geholt hat wie Thomas Müller, der will ja nicht mit einer titellosen Saison abtreten. Deswegen noch diese Saison. Und ja, die Meisterschaft geht möglicherweise nach München. Die Champions League ganz vielleicht, der DFB-Pokal nicht mehr. Aber einen Titel gewinnt er, glaube ich. Und vor dem Hintergrund kann ich das dann doch auch verstehen. Oder wie siehst du, das hätte er vielleicht vor einem Jahr, also im Sommer 2024 schon Schluss machen sollen?
Ich finde, das ist immer so ein bisschen, das ist immer leicht gesagt. Und zwar, wie du ja auch weißt, habe ich jahrelang Laura Ludwig begleiten dürfen, die wahrscheinlich beste Beachvolleyballerin, die es in Deutschland aller Zeiten gegeben haben wird. Und die, ich kann es mir vorstellen, dass es nur wenige gibt, die da nochmal in diese Fußstapfen treten. Und vielleicht ist sie sogar, also in jedem Fall ist sie auch eine der besten der Welt, vielleicht ist sie sogar die beste Beachvolleyballerin der Welt gewesen. Und da war das ja auch so. Die hat dann 2016 den Olympiasieg geholt und ist danach dann auch nochmal, obwohl sie schon irgendwie die Beste der Welt war, nochmal Weltmeisterin geworden. Und danach haben immer alle dann so von außen so ihr angetragen, so nach dem Motto, jetzt müsste sie doch eigentlich aufhören. Und jetzt muss sie doch eigentlich aufhören. Und jetzt muss sie doch aber eigentlich aufhören. Und danach hatte sie dann ja auch nochmal neue Partnerinnen. Und mit denen konnte sie dann an die Erfolge nicht nochmal anknüpfen. Aber was sind denn sozusagen auch die Erfolge? Danach ist sie nochmal bei weiteren Olympischen Spielen 5. geworden, was ja viele andere wiederum auch gar nicht schaffen. Was ich nur damit sagen will, sie hat mal auf genau diese Frage geantwortet, warum darf ich denn nicht das machen, was mir am meisten Spaß macht? Und das denke ich mir eben genauso. Das ist manchmal so anmaßend, wenn Thomas Müller auch mit seinen 35 Jahren dann immer noch sagt, aber das ist mein Leben. Das ist das, was ich immer machen wollte. Ich fahre hier zur Säbener Straße und sicherlich hatte ich mal den Peak und war mal ganz oben auf dem Gipfel, mit dem Weltmeistertitel, mit den ganzen Titeln, mit der Champions League und mit allem, was ich mit dem FC Bayern München gewonnen habe. Aber das kennen wir doch auch alle, wenn wir einen beruflichen Wechsel haben. Wenn man dann vielleicht irgendwann etwas anderes macht, dann fällt man bestimmt auch erstmal in ein Loch oder man muss sich erstmal, um es mal anders zu formulieren, neutraler an die neuen Gegebenheiten erstmal gewöhnen, erstmal akklimatisieren. Und wenn er dafür noch nicht bereit ist und sagt so, mein Gott, ich gehe da gerne zum Training und er macht ja auch nicht den Eindruck, als müsste man ihn da so ein bisschen sozusagen zum Spaß haben überreden, sondern ist ja mit seiner Müllerart da so, ich glaube, der hat da nach wie vor sein bestes Leben und deswegen denke ich mir, das ist doch total legitim. Natürlich wird er langsam dafür, dass er dann vielleicht wirklich irgendwann nur noch da diese Jukebox oder diese Bluetooth-Box in der Kabine ist als Radio Müller, vielleicht dann für diesen Auftrag ein bisschen zu teuer, aber ganz generell finde ich, dass es seine Sache ist.
Ja klar, und wenn er wirklich irgendwie 20,5 Millionen Euro im Jahr verdient, dann ist es ja auch völlig klar, dass man das Geld nicht einfach so liegen lässt. Aber hast du diese Amazon Prime Doku gesehen über ihn? Ich habe mir die vor 2 Wochen oder so angeguckt. Hast du die schon gesehen?
Nee, ich habe die noch nicht gesehen.
Ich will, falls du sie noch sehen möchtest, nicht zu viel vorwegnehmen, aber dieses launige Radio Müller und so, das ist aber auch nicht immer so. Das kam da jetzt nicht so zum Vorschein. Das ist vor allen Dingen eine Doku aus der Saison 2023/24 mit dem Happy End für ihn, dass er sich nochmal einen Kaderplatz für die EM im eigenen Land sichert. Und das war sein großes Ziel. Und du hast da einen sehr verbissenen, einen sehr ehrgeizigen, einen sehr frustrierten Müller gesehen, der vor allen Dingen mit Thomas Tuchel als Bayern-Trainer gar nicht klarkam. Unter Tuchel hat er keine so große Rolle gespielt. Und du hast Thomas Müller gesehen, der dann immer wieder nach Pel gefahren ist, zu seinen Eltern, da mit seinem Bruder und mit seiner Mama und seinem Papa so an einem zünftigen bayerischen Tisch saß. Und da hat er dann auch mal den schlecht gelaunten Sohn abgegeben. Mhm. Also dieser launige Müller, der jetzt die ganze Kabine zum Lachen bringt. Also Szenen aus der Kabine gab es da eh nicht. Ansonsten waren die Macher dieser Doku sehr dicht dran an Thomas Müller und hatten, finde ich, auch alle relevanten Persönlichkeiten aus seiner Vergangenheit, also wichtige Trainer, Mitspieler, die sich über ihn geäußert haben. Aber da, du hast gemerkt, dass der schon auch noch sehr, sehr ehrgeizig ist. Und das mag ihn halt auch dazu bewogen haben, diese Saison, die aktuelle, noch zu spielen und dann unbedingt noch einen Titel zu holen. Dass er jetzt nicht mehr diese Rolle hat in der Mannschaft beim FC Bayern, wird ihn Wurm, aber ich glaube, er kann es, weil er sich's mit der EM nochmal bewiesen hat, besser verschmerzen. Das ist so meine Analyse, nachdem ich diese Doku gesehen habe, die ich sehr empfehlen kann.
Okay, ja, wollte ich mir auch nochmal in ruhigen 4 Stunden angucken.
Ja, das ist nur ein, also das ist, ich hasse ja mittlerweile auch so Dokus, die so, also ich hasse sie nicht, aber ich habe Respekt vor Dokus, die mich dann wieder so binden, wenn die mehrere Episoden über mehrere Stunden, aber die ist nach 90 Minuten, glaube ich, vorbei. Das ist so eine klassische Spielfilmlänge, kein Mehrteiler. Also die besteht nur aus einem Film bei Amazon Prime. Okay. Ja, das ist ganz gut. Die hat man dann auch an einem Abend durch.
So wie so eine Folge Anschluss, ja?
Ja, ich würde fast sogar sagen, dass wir schon Anschlussfolgen produziert haben, die länger waren als die Müller-Doku. Jetzt könnte man meinen, dass wir irgendwie eine Medienkooperation mit Amazon Prime haben, weil wir jetzt so oft über die Doku sprechen. Wir können auch noch über was anderes sprechen. Über was möchtest du noch sprechen? Möchtest du vielleicht, dass wir uns gegenseitig überraschen? Auch das ist ja eine Kultrubrik, die hier auf jeden Fall noch zum Einsatz kommt.
Lass uns das doch mal machen und dann blicken wir voraus auf das, was kommt.
Ja, guter Plan, sehr guter Plan.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Jetzt habe ich gerade so viel geredet, du darfst gerne anfangen.
Ich darf gerne anfangen. Okay, ich möchte mit dir kein richtiges Wer bin ich spielen, aber ich habe ja am vergangenen Wochenende tatsächlich eine Menge Prominenz gesehen bei dieser Begegnung St. Pauli 2 gegen den SV Todesfelde. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du zufälligerweise ein paar Spieler kennst, die beim SV Todesfelde unter Vertrag sind, die man hin und wieder schon mal gehört hat.
Ja, Mirko Boland, aber dann hört es auch auf, glaube ich.
Okay.
Mir fällt noch einer ein, und zwar Yannick Sternberg, der spielt da auch, ne?
Gar nicht so schlecht, gar nicht.
Der war mal bei Werder und beim VfB Lübeck zuletzt, deswegen habe ich den häufiger mal gesehen, also in Lübeck dann.
Okay, du prescht aber auch immer gleich so vor. Du, gar nicht schlecht, Yannick Sternberg hätte erstmal gereicht und dann hätte ich jetzt dich gefragt, mein lieber Michael Augustin, nenne mir doch mal 3 Stationen aus der Karriere des Yannick Sternberg.
Ja, Werder Bremen, VfB Lübeck, SV Todesfelde.
Das ist sehr richtig. Yannick Sternberg ist mittlerweile auch schon Anfang 30. Linksverteidiger. Übrigens geboren in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. In der Jugend unter anderem beim SV Eichede, dann beim Hamburger SV, Hamburger SV 2, Hamburger SV, erste Mannschaft, kein Spiel. Aber für Werder Bremen 2 47 Spiele, für Werder Bremen 25 für die erste Mannschaft, also Bundesliga zwischen 2014 und 2017. Dann ist er nach Budapest gegangen, zu Ferencváros. Dann zum ersten FC Kaiserslautern, Hallischer FC, VfB Lübeck und jetzt Todesfelde. Wahnsinn,
ne? Da kamen ein paar Stationen zusammen, ja.
Ein paar Stationen zusammen. Jetzt meine Frage. Kennst du noch einen Spieler, der für den SV Todesfelde aufläuft und der mal höher gespielt hat?
Spontan jetzt nicht, ne.
Aber du hast ja schon Mirko Boland genannt. Bekommst du 3 Stationen von Mirko Boland zusammen?
Ja. MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig, VfB Lübeck, SV Todesfelde und in Australien der Verein Adelaide, ne? War das in Adelaide?
Richtig, sehr, sehr gut. Das war ganz genau so richtig. Zwar nicht in der Reihenfolge, Duisburg, Braunschweig, 293 Mal für Eintracht Braunschweig, dann Adelaide, dann Lübeck und jetzt Todesfelde. Es gibt aber noch einen Spieler, der unter anderem mal höher gespielt hat. Vielleicht kommst du mit einem kleinen Wer bin ich auf diesen Spieler? Ein Spieler, der jetzt für den SV Todesfelde an den Start geht. Das gibt's doch gar nicht. In der Jugend, beim Hamburger SV.
Und unsere Hörerinnen aus dem Süden Deutschlands, sie müssen jetzt erstmal googeln. Todesfelde, was ist Todesfelde?
Ein Regionalliga, Nordligist.
Wo liegt das überhaupt, müssen die erstmal googeln.
Das ist kein Problem, das finden die auch raus. Wir haben ja Plitsche Hörerinnen und Hörer.
Aber das gibt's wirklich. Todesfelde gibt es wirklich.
Also Jugend, Blankenese, dann Herren Blankenese, Eintracht Norderstedt, SV Halstenbek-Grelling und jetzt kommt es. 85,
St. Pauli.
85 Spiele für den FC St. Pauli, zweite Mannschaft.
Ja, ich weiß, wer es ist. Jan-Marc Schneider.
Sehr gut. Danach Jahn Regensburg, dann nochmal Griechenland, FSV Zwickau, VfB Lübeck und jetzt Todesfelde. Jan-Marc Schneider läuft ebenfalls im Herbst seiner Karriere für den SV Todesfelde auf.
Denn hat der SV Todesfelde 3 Spieler aus der Lübecker Abstiegsmannschaft aus der dritten Liga verpflichtet. Nämlich die 3, die du hier gerade gesucht hast.
So ist es.
Ja, so ist es. Ja, stark. Kommt da noch jemand? Ein 4. vielleicht? Oder ein 5. oder ein 6.
Ich glaube, du kennst auch noch Fabian Kai Schulze. Der hat auch mal höher gespielt, ne?
Nee.
Hat er auch mal bei St. Pauli gespielt?
Der sagt mir jetzt
nichts. Okay, das ist der Kapitän. Aber gut, dann belassen wir es doch dabei und ich bin ganz Ohr. Was hast du dir für mich vorbereitet, ausgedacht hast, Michael?
Ich nehme dich und euch da draußen nochmal mit zurück nach Wolfsburg. Frank Schmidt hat Jubiläum gefeiert, sein 700. Pflichtspiel als Heidenheim-Trainer. Vor dem Spiel wollte er gar nicht darüber reden, das war ihm schnurzpiepegal. Er wollte eigentlich nur die ganze Aufmerksamkeit auf das Sportliche, auf die große Aufgabe der Heidenheimer in Wolfsburg legen. Heidenheim hat 1-0 gewonnen. Und Frank Schmidt, jetzt kommt richtig oder falsch. Frank Schmidt ist seit 2007 Trainer in Heidenheim, hat den Verein damals 2007 in der Oberliga Baden-Württemberg übernommen und er ist noch nie mit Heidenheim abgestiegen. Richtig oder falsch?
Er ist mit Heidenheim noch nie abgestiegen. Richtig oder falsch? Er ist mit Heidenheim noch nie abgestiegen. Das ist richtig. Er ist noch nie abgestiegen. Richtig.
Das stimmt. Sein Kopf, der ist ja so ein bisschen schief. Also seine Kopfschräglage, die ist signifikant, könnte man sagen. Der Grund dafür ist eine Halswirbelverknöcherung. Richtig oder falsch?
Das ist richtig.
Das ist richtig. Frank Schmidt ist in Heidenheim an der Brenz geboren, also in Heidenheim. Der ist sogar da geboren, wo er so lange arbeitet. Richtig oder falsch?
Ich glaube, das ist falsch.
Nee, das ist richtig.
Okay.
Ja, du denkst, jetzt habe ich so viel richtig, jetzt muss mal ein Falsches kommen. Ja. Ne? Ja, vielleicht jetzt. Vielleicht ist Antwort Nummer 4 oder These Nummer 4 falsch. Er hat 2007 seine Spielerkarriere in Heidenheim beendet, wurde dann Co-Trainer und im September 2007 Interimstrainer, Cheftrainer später. Und zwar als Nachfolger von Armin Fee. Richtig oder falsch?
Falsch.
Falsch, genau. Ich musste auch erstmal googeln, wer sein Vorgänger war. Dieter Merkle. Nie gehört.
Das weiß doch jeder.
Das weiß in Heidenheim jeder. Für einen der drei Vereine hat er nicht gespielt. Ich nenne dir jetzt drei Vereine, einer ist falsch. Du musst mir sagen, für welchen Verein er nicht gespielt hat. TSV Vestenbergskreuth, Fürst Vienna FC, das ist in Österreich, und Arminia Bielefeld.
Boah, keine Ahnung, Vestenbergskreuth, sag ich.
Ja, denkst du? Vestenbergskreuth ist ja der Verein, der mit der Spielvereinigung Fürth zur Spielvereinigung Greuther Fürth fusioniert hat. Und Vestenbergskreuth hat ja mal eine Pokalsensation geschafft, gegen die Bayern gewonnen, 1-0 mit Harry Koch damals. Das ist der Vater von Robin Koch und auch mit Frank Schmidt. Nee, er hat nie für Arminia Bielefeld gespielt. Ah, und er hat in Österreich gespielt, für den Fürst Vienna FC. Aber für Bielefeld hat Frank Schmidt nie gespielt. So, ich habe noch fünf. Nächste These. Er hat seinen ersten Sieg als Bundesliga-Trainer, es war ein 4-2 gegen Werder Bremen, an dem Tag geschafft, als er Volker Finke als dienstältesten Trainer abgelöst hat. Richtig oder falsch?
Ich glaube ja.
Stimmt.
Ja.
Es gibt in Heidenheim die Frank-Schmidt-Allee. Richtig oder falsch?
Das ist falsch, weil ich glaube, keine Straßen nach Menschen benannt werden, die noch leben.
Ja, es gibt zumindest nicht die Allee, ja. Da hast du recht. Frank Schmidt hat eine Lehre als Verwaltungsfachangestellter gemacht. Richtig oder falsch?
Richtig.
Falsch, er hat eine Lehre als Bankkaufmann gemacht.
Okay.
Frank Schmidt hat eine Frau und zwei erwachsene Töchter. Richtig oder falsch?
Richtig.
Richtig. Die Tochter heißen Heide und Heidi. Richtig oder falsch?
Das ist falsch. Die heißen Heiden und Heim.
Heide und Heidi aus Heidenheim. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber zwei Töchter sind's. Ja, schön. Jetzt haben wir alle Frank Schmidt ein bisschen besser kennengelernt.
Ach, schön.
Toll.
Und er ist der Bruder von Harald Schmidt, was viele gar nicht wissen, ne?
Ja, richtig. Harald Schmidt, der macht jetzt Podcasts auch, ne? Ja. Der hat neulich Jan Ullrich interviewt. Ich habe Zitate aus diesem Podcast gelesen. Die ging ja durch die Medien, auch durch die, ich weiß gar nicht, das ist ein SWR-Podcast, kann das sein?
Ja, oh, ich glaube, das ist so ein Eis. Raus aus der Depression heißt der doch, oder?
Ja, und das, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er mehrere Folgen
ja, macht
schon...
Ja, doch, auch mit
macht
hier...
Er. Okay.
Hier, war das nicht mit Vincent Weiss, glaube ich auch, der auch mal irgendwie so über... Panikattacken, Schlafstörungen, depressive Anwandlung und so gesprochen hat. Also doch teilweise interessant.
Dann war das also keine einmalige Angelegenheit, das Gespräch mit Jan Ullrich. Ja, dann haben wir doch jetzt, obwohl das gar nicht unser Ansinnen war, noch eine Podcast-Empfehlung abgegeben. Ja. Wir könnten auch noch eine musikalische Empfehlung abgeben für unsere Spotify-Playlist. Von mir gibt's Bed of Roses von Jon Bon Jovi. Ganz toller Song, fand ich früher schon gut und nach der Entlassung von Marco Rose in Leipzig hat das ja auch einen aktuellen Bezug zu dieser Sendung. Was gibt's von dir?
Dann gibt's von mir. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Na, 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 na.
Ja. Okay. Die Folge könnte auch reißen, wenn es in Leipzig nicht mehr nach Rose duftet. Letzte Woche war das so, da ist mir nichts eingefallen. Ich hatte ein kreatives Tief und dann kamst du mit dem Folgentitel um die Ecke, den ich gut fand. Wenn die Nagelsmannschaft, wie hieß denn die Folge?
Wenn aus der Nagelsmannschaft die Balljungs wird, ne?
Ja, genau, wenn aus der Nagelsmannschaft die Balljungs wird. Das hat sich Fabian ausgedacht. Vielleicht denke ich mir heute was aus, aber vielleicht auch du. Wenn bei Radio Müller der Stecker gezogen wird, kann man auch sagen, ne?
Definitiv.
Der Saft abgestellt wird, irgendwie so. Gut.
When all we hear nicht mehr Radio Müller ist. Aber das ist vielleicht zu um die Ecke. Du wirst es in jedem Fall, wir werden das schon machen. Und das kann ich auch nochmal an alle da draußen, an alle Stussis mit rausgeben. Wenn Michael Augustin sagt, das fand ich gut, dann ist das schon das größte Kompliment, was man bekommen kann. Also in Auges Worten gesagt, wir finden euch richtig gut. Und wir freuen uns, wenn ihr in der kommenden Woche wieder einschaltet. Bleibt gesund, bleibt uns treu, abonniert, wenn ihr nicht schon abonniert habt, aktiviert die Glocke und alles andere kriegen wir doch gemeinsam hin, das wäre doch gelacht.
Ja, ich würde gerne noch eine Frage stellen, sonst bist du immer derjenige, der am Ende nochmal zwei, drei Abbiegungen nimmt. Bist du am Wochenende auch wieder in Todesfelde oder im Edmund-Plambeck-Stadion? Wo treibst du dich rum?
Hört ihr diesen Unterton? Hört ihr diesen Unterton? Nein, ich bin...
Nee, wir sollen doch immer ja, sagen, wo stimmt. Wir sind.
Nee, also,
ohne Unterton. Bist du vielleicht auch ganz woanders?
Nein, ich bin kommendes Wochenende, bin ich am Sonntag in der Redaktion des Landesprogramms in Schleswig-Holstein beim NDR und moderiere dort.
Ah, ja.
Ja. Okay, und du?
Gut. Ich habe mit Holstein Kiel in Mainz zu tun.
Fährst du nach Mainz?
Nee, aber ich habe trotzdem damit zu tun.
Okay.
Ja.
Okay, alles Weitere dann über den persönlichen Weg an dieser Stelle. Vielen Dank für euer Interesse. Machen Sie es gut.
Wir haben übrigens, und das finde ich auch mal sehr wohltuend, weder über Holstein Kiel ja. noch über den FC St. Pauli gesprochen. Und ich finde, wir belassen ja. es auch dabei. Ansonsten würde diese Folge jetzt doch länger werden als die Amazon Prime-Doku über Thomas Müller.
Ja. Wir reden nur noch über Vereine mit Ambitionen. Nein, das ist jetzt auch gemein. Also von daher, wir machen es jetzt nicht schlimmer, als es ist. Du hast alles gesagt, ich habe alles gesagt. Vielen Dank, bis bald, auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.